Sprechen wir über ein Schlüsselwerk der Musikgeschichte und was für ein Schlüsselwerk, die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Die kennen sogar Menschen, die mit Klassik sonst aber auch so gar nichts am Hut haben. Das Finale mit dem Chor Freude schöner Götterfunken, das ist als Europahymne zum Leitmotiv geworden für Frieden und Völkerverständigung. Und wenn es wirklich was zum Jubeln gibt, dann wird immer die 9. gespielt. Morgen am 7. Mai wird sie 200 Jahre alt, 1824, da war die Uraufführung. Ich freue mich sehr, ich spreche jetzt mit einem, der sich ausführlichst mit Beethoven und dann natürlich auch mit der 9. auseinandergesetzt hat. Er hat alle 9 als Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam aufgeführt und auf CD herausgebracht. Die 9. ist jetzt auch ganz frisch auf dem Markt. Antonello Mannacorda, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Die 9., die ist heute weltweit bekannt. Die hat schon zu Beethovens Zeiten Dimensionen gesprengt. Er hat sich da selbst kaum Grenzen gesetzt. Ein vergleichsweise langes Stück ist das. Und dann hinten im letzten Satz dieses Riesenchorfinale. Zum ersten Mal wurde in einer Sinfonie überhaupt gesungen. Was wollte er mit diesem Riesen eigentlich?
Interessant. Man fragt sich das immer, wenn man das aufnimmt oder ein Konzert hat. Ich sehe dieses Stück als große Oratorio für Menschen, also ohne christliche oder religiöse Texte da hinten. Natürlich, dieser Schiller-Text ist vertönt und es ist eine Summa von Beethoven philosophischer Gedanken. Gedanken, die sein ganzes Leben ihn begleitet haben und wo er auch schon früher dann ein bisschen versucht hat mit der Chorfantasie, ein Stück, was wenigere Leute kennen als die 9., ein bisschen reinzuarbeiten in Gesang und Sinfonie oder Orchester zusammen. Und dann die große Missa Solemnis natürlich, das ist eine Missa. Und ist eine Missa für Menschen, die 9.
Sie haben es gerade angesprochen, er hatte wirklich vorher geübt, also wie ein Maler, wie wenn Rembrandt vorher Skizzen gemacht hätte mit dieser Chorfantasie, die Sie gerade genannt haben. Das ist so ein bisschen die 9. im Taschenformat mit gerade mal 20 Minuten, wird selten gespielt, weil das auch ein bisschen aufwendig ist und sehr viel kostet, wahnsinnig viele Leute, da ist ja auch noch ein guter Pianist gefordert oder eine Pianistin.
Absolut.
Und das kostet viel Geld und nach 20 Minuten ist das vorbei. Brauchte Beethoven wirklich so eine Skizze, so einen langen Anlauf mit Rampe? War er unsicher oder warum hat er das gleiche Werk quasi zweimal komponiert?
Stimmt. Ja, und wie? Also, wenn jemand unsicher, Beethoven. Also, ich hatte die Ehre, sein Autograph zu sehen von ein paar Tagen und man sieht, wie viel er in alle seine Autographe von alle seine Musik, aber die Sinfonien und die 9. ist in Berlin. So, ich durfte da hingehen und ein paar Stunden da haben mit diesem Autograph und der hat so viele Korrekturen, so viele Sachen weggestrichen und dann neu geschrieben, dann wieder doch und so. Also Unsicherheiten hat er sehr. Und insofern, ich glaube, diese Skizze wie die Fantasie war extrem wichtig für ihn und die Idee von der Vertönung von Schillers Text ist eine Idee, die ihn sehr, 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 sehr lange begleitet hat. Also es ist nicht so entschieden, jetzt mache ich das und das war's. Aber muss man auch denken, es ist so eine neue Sache gewesen für damals. Das ist natürlich eine große Geburt gewesen für ihn auch.
Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen. Beethoven selbst war offensichtlich ein Zweifler und er hat aber gerade mit der 9., aber natürlich auch mit den anderen, mit den übrigen 8 Sinfonien, Komponisten nach sich sehr beeinflusst und natürlich auch verschreckt. Also er selbst, der große Zweifler, hat die Nachfolgenden auch zum Zweifeln gebracht.
Ja, man würde nicht sagen, dass er ein Zweifler ist, er nur seine Musik hört. Weil die Ergebnisse von seiner Komposition sind so schlüssig und so eine Notwendigkeit haben drin, dass man denkt, das kommt so wie bei Mozart. Einfach nur so, man denkt immer, dass Mozart von Gott in seine Hände und dann die Komposition kam raus. So einfach wie ein Glas Wasser trinken. Und bei Beethoven gar nicht so. Also ich würde ihn beschreiben als ein mutiger, sehr, sehr mutiger Zweifler, sozusagen.
Das ist ein schönes Wort. Es ist sehr pathetisch, was er da gemacht hat. Aber für Beethoven war da nichts zu viel oder zu fett oder zu laut. Er wollte wirklich so einen Giganten schaffen.
Wollte er das? Es ist, wie gesagt, eine Summa auch von den symphonischen Schreiben. Ich sehe immer so die 7., wo er die Sonatenform benutzt und aber mit diese kleinen Zellen in den Themen, wenn man denkt an den langsamen, so nicht so langsam, aber von der 7. mit nur ein Ton und nur Rhythmus baut er das ganze Satz praktisch. Und dann die 8. ist eine kleinere Sinfonie in der Länge, aber er dehnt das Orchestermaterial und Klang enorm. Der schreibt vierfach Piano, fünffach Forte und die Geschwindigkeiten von seinen Metronomen in der Achten sind fast unspielbar. Also der Raum war zu klein für ihn sozusagen und wollte eigentlich alles dehnen und wie kann ich das machen? Und dann haben wir die Neunte. Das ist das Ergebnis davon.
Gehen wir mal auf die Uraufführung am 7. Mai 1824, vor 200 Jahren. Die hat ja ein anderer dirigiert. Beethoven war aber selbst dabei, mit Blick zum Chor, damit er von den Lippen lesen kann, was die da singen, damit er das mitkriegt, dass die da etwas tun. Hören konnte er selbst ja schon nichts mehr. Er hat die Sinfonie wohlbemerkt als tauber Mann komponiert und dann auch die Uraufführung so miterlebt. Wie viel wissen wir eigentlich heute genau über diese Uraufführungssituation? Das war ja im Theater am Kärntner Tor.
Am Kärntner Tor, wir wissen, wo es war. Wir haben Pläne von dem Haus. Wir haben auch Pläne vom Orchester. Also wir wissen, wie viele Spieler er hatte, wie viele Musiker, wie viele Choristen und natürlich die vier Solisten dazu. Und das ist sehr wichtig für uns. Also in meinem Fall sehr besonders wichtig, weil ich habe die Neunte mit der Kammerakademie Potsdam, so wie alle Sinfonien, aufgenommen. Und wir haben das mit unserer Größe aufgenommen. Wir haben nicht jetzt die Kammerakademie verdoppelt, weil die Neunte so groß ist, sondern wenn man denkt, diese berühmte Rezitativ in dem vierten Satz von Cello und Bässe, wir haben wirklich 5 Celli und 4 Bässe gehabt, was schon für uns groß ist. Aber man denkt, wenn man guckt, die Dokumente damals, Beethoven hatte mehr Streicher als wir, aber der hatte eigentlich auch die Bläser verdoppelt. Er hatte 4 Oboen, 4 Flöten, 4 Klarinetten und nicht 2, 2, 2, 2. So, ich glaube, wir sind doch am Ende in der Proportion näher zu, was er hatte. Abgesehen davon, dass für uns also auch sehr wichtig war, dass wir nicht so zu groß werden, weil wir das in Boulez-Saal aufgenommen haben. Mhm. Ein phänomenaler Ort für diese Aufnahme und für diese Aufführungen. Wir haben das live aufgenommen. Und natürlich, Boulez-Saal ist ein kleiner Ort. Und sehr hoch, so kathedralisch hoch sozusagen. Aber eigentlich nicht so groß auf der Bühne. So, das wissen wir von der Neunte. Mhm. Und diese Legende, dass dieser große Applaus kam und er nicht reagiert hat, weil natürlich nicht der taub war und nicht hören konnte und der Konzertmeister ihn gedreht hat und gesagt, gucken Sie, die Leute jubeln gerade. Mhm. So. Aber das ist vielleicht eine Anekdote.
Wir werden es nie erfahren. Es ist irgendwie eine, ja, sie ergreift einen sehr, wenn man sich das vorstellt, der große Beethoven, der die Uraufführung seiner riesigen Sinfonie gar nicht hören kann. Aber er war immerhin dabei. Wer weiß, wie er das aufgenommen hat, das werden wir niemals erfahren. Sie sagen gerade, im Boulez-Saal haben Sie das aufgenommen auch. Da konnten Sie sich wahrscheinlich als Dirigent, Antonello Manacorda, kaum bewegen, weil Sie umstellt waren. Der Saal muss vollgestopft gewesen sein mit
Sängerinnen. Und das war das Tollste daran.
Musikern. Ja.
Das war fantastisch. Ich hatte eigentlich die ersten Leute im Publikum hinter mir. Wirklich, ich hätte, wenn ich dann gesessen hätte, hätte ich auf dem Schoß von der ersten Reihe gesessen. Aber das hat genau funktioniert und, wie kann man sagen, potenziert die Bedeutung dieser Sinfonie. Mhm. Alle Menschen werden Brüder. Und wir hatten keine Distanz mehr zwischen Chor, Musiker, Publikum. Wir waren eine Einheit, so dass man eigentlich das Gefühl hätte, okay, das Publikum singt mit dem Chor zusammen. Wir waren eine und das war wirklich extrem, extrem bewegend für mich. Diese Konzerte umso mehr in diesem besonderen Ort, wo natürlich Herr Barenboim sehr viel geschafft hat, auch politisch, sagen wir heutzutage so wichtig, mit dem Krieg in Israel und mit Israel und alles. Und genau dieser Ort hat noch mehr Bedeutung gegeben zu unserer Aufführung.
Und gerade, wenn es um die Neunte von Beethoven geht, Sie sagen gerade, Sie wurden zu einer Einheit auch mit dem Publikum. Das ist ja auch gerade so etwas Elementares, gerade an dieser Sinfonie, die ist UNESCO-Weltkulturerbe, weltberühmt. Ja. Aber taugt die eigentlich wirklich so für den internationalen Dialog? Ist die wirklich universal verständlich, quer über den Erdball?
Zu wenig. Ich würde sagen, zu wenig. Also heutzutage ist es mit vielen Sachen so, leider, dass man mit Schubladen denkt und arbeitet. Und die Beethoven 9. Jahr, alle Menschen werden Brüder, Freude, Freude, dann spielen wir die 9. für neues Jahr. Also Silvesterkonzert oder Neujahrskonzert. Und das ist natürlich viel zu wenig für die Größe dieses Stück und das Message, was die Sinfonie hat.
Sie haben alle Sinfonien mit der Kammerakademie aufgenommen. Diese dicke CD-Box, die ist ja jetzt gerade erschienen. Das war sicherlich insgesamt eine spannende Reise. Ich weiß, jede Sinfonie ist auf ihre Weise die tollste natürlich, aber Sie haben die ja, chronologisch tatsächlich aufgenommen. Ist diese neunte wirklich die absolute Krone für sein sinfonisches Schaffen?
Wer bin ich, sowas zu sagen? Für uns ist natürlich ein enormes Projekt. Und die neunte ist eine große Herausforderung. Man muss einen Chor einladen, man muss die Solisten haben dazu. Und wir sind immer in die Kammerakademie Potsdam. So. Wir sind nicht ein großer philharmonisches Orchester. In diesem Sinne natürlich. Aber wie Sie schon sagen, es gibt beide Aspekte. Jede Sinfonie ist enorm an sich. Selbst die erste. Die zweite, die ich so liebe. Und also jede Sinfonie ist ein großer Meisterwerk. Aber wenn man sie alle arbeitet und probt und aufnimmt, es ist so interessant, weil es ein enormes Werk an sich, die ganz neuen zusammen. Mhm. Also das gesamte Repertoire ist dann ein großes Werk über, ich sage es immer, aber es ist so, wer sind wir, wo sind wir, warum sind wir hier, was machen wir auf diesem Planet? Mit verschiedenen Facetten natürlich. Es gibt Kriegssinfonien, es gibt die Pastorale, Natur, es gibt dann ja, Bruderschaft, Menschen und es gibt alles in diesem Korpus von Beethoven.
Und jetzt reden wir die ganze Zeit über die neunte Beethoven. Jetzt hören wir doch in die bekannteste Stelle auch mal rein. Und da mogeln wir uns vorsichtig wieder hinaus. Das ist ein kleiner Ausschnitt, damit wir das auch mal gehört haben, hier aus dem Finalsatz der Neunten von Beethoven in dieser nagelneuen Aufnahme der Kammerakademie Potsdam. Ich spreche mit Antonello Mannacorda über diese neunte Sinfonie. Es sind jetzt alle Beethoven-Sinfonien draußen, ab jetzt eben in dieser tollen 5-CD-Box. Das ist jetzt noch nicht der Schlussstrich unter Ihrer Zeit als Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam. Bis Ende der Saison 24-25 sind Sie ja noch da. Noch sind Sie mittendrin jetzt gerade. Aber kommen denn hier und da schon die Momente, in denen Sie Rückschau halten auf diese lange Zeit? Es werden ja dann 15 Jahre sein.
Ja, danke Ihrer Frage. Natürlich, jetzt kommen auch wieder, aber doch immer wieder. Auch besonders bei diesen Aufnahmen von Beethoven kamen sehr viel, weil wir uns sehr mit Beethoven beschäftigt haben in diese 15 Jahre, natürlich mit den einzelnen Sinfonien, aber auch einmal einen ganzen Zyklus gespielt haben in Potsdam, in einem langen Wochenende, in 4 Konzerte. Wir haben auch sogar angefangen in 2000, aufzunehmen, auch mit unserer ersten Zyklus war Schubert-Zyklus. Ja. Und dann musste ich natürlich auch sehr die Tage jetzt denken, wie viel wir geschafft haben, wie viel wir gemeinsam entdeckt haben mit Schubert, mit Mendelssohn, mit also das ganze Repertoire, die wir auch nicht aufgenommen haben. Es ist eine unglaubliche Reise für mich gewesen und ich bin so dankbar, dass diese fantastischen Musiker mich gewählt haben, damals als Chefdirigent und künstlerischer Leiter damals noch auch. Deswegen werde ich immer noch verbunden mit dem Orchester bleiben. Mhm. Sie haben mich als Ehrendirigent ernannt, wenn ich auch nicht mehr Chefdirigent, also nächste Saison, wie Sie schon sagten, ist meine letzte. Mhm. Aber ich bleibe wahnsinnig gerne verbunden mit meinem Orchester und meiner Familie sozusagen und werde immer noch weiter mit denen arbeiten können.
Also zum Glück, ganz verzichten müssen wir hier nicht auf Sie, auch nach Ihrer Zeit als Chefdirigent, wenn Sie dann als Ehrendirigent immer mal wiederkommen. Was haben Sie denn jetzt in dieser Zeit bis zum Abschied als Chefdirigent noch vor mit der Kammerakademie?
Wir haben natürlich unsere viele Konzerte in Potsdam, aber zwei Projekte, vor allem ein Projekt ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, ist wieder ein ganz großes Projekt, was wir am Ende der Saison haben, fast das Abschlussprojekt. Also es gibt noch zwei Sachen am Ende, eine Tour mit Christian Tetzlaff in Deutschland. Aber davor haben wir ein Projekt gebaut, was mir sehr am Herz liegt. Es ist Freischütz von Weber, Konzertant, was Théâtre des Champs-Élysées in Paris uns gefragt hat. Deswegen werden wir in Potsdam spielen, aber dann nach Paris fahren und dann noch in Baden-Baden und in der Philharmonie in Berlin das aufführen mit ganz tolle Sänger. Es ist eine Oper, die mich begleitet. Sie wissen wahrscheinlich, ich mache auch oft Opern und Gast in viele Opernhäuser. Bin im Moment in Covent Garden in London mit Carmen beschäftigt und probe in Stuttgart eine neue Trovatore-Inszenierung. Und Freischütz liebe ich über alles und wollte ich unbedingt mit meinem Familie, meinem Orchester das machen. Und Rias Kamakor wird singen und eine ganz tolle Reihe von Solisten. Das ist auch wieder ein enormes Projekt. Mal gucken, ob wir das sogar aufnehmen können oder nicht. Das ist noch nicht klar. Wir arbeiten dran.
Das heißt also, da liegen jetzt wirklich noch ziemlich aufregende und auch ziemlich angereicherte, vollgestopfte Monate vor Ihnen noch mit der Kammerakademie. Dann gehen Sie Absolut. Als Chefdirigent. Was kommt danach, Antonello Manacorda? Ganz viel Oper?
Für mich, nee, ich bin ein Allesfresser sozusagen. Ich mache alles sehr gerne und weil ich so von allen Leuten so viel lernen kann. So, ich werde einfach so weitermachen. Ich mit der Kammerakademie arbeite ich weiter und habe ich dann zum Beispiel, komme ich zurück zu meinem ursprünglichen Orchester, die ich damals als Konzertmeister gegründet habe, mal ein Chamber Orchestra, werde ich wieder dirigieren mal. Ich dirigiere viele Sinfonieorchestern in der Welt und Opern und auch alte Instrumenteorchestern. Also ich finde sehr wichtig für mich jetzt, nicht für jeder Dirigent, aber für mich ist sehr wichtig, für alle Seiten diesen Job zu bedienen.
Wir wissen mittlerweile auch, wer auf Sie folgen wird. Das ist der Oboist und Dirigent François Lelieux. Er ist Ihr Nachfolger bei der Kammerakademie Potsdam. Wie schätzen Sie ihn ein? Welchen Weg wird er mit der Kammerakademie gehen?
Auch François ist ein unglaublicher Musiker, so ein fantastischer Musiker. Und ich freue mich so sehr, dass eine Beziehung entstanden ist mit der Kammerakademie und dass sie diese Entscheidung getroffen haben. François ist so ein erfahrener Orchestermusiker. Ja? Er war erster Oboe im Bayerischen Rundfunk. Und seit lange schon als Solist und auch Dirigent unterwegs. Und wissen Sie, die Kammerakademie ist ein riesiges Orchester, aber vor allem ist wirklich ein mitwirkender Orchester. Es ist ein kammermusikalisches Spielen, was man da erlebt. Das Orchester hat sehr, sehr oft auch mit Solisten ohne Dirigent zum Beispiel Konzerte gehabt und macht immer noch und liebt das und lernt von Solisten auch ohne Dirigenten. Und dann François bedient beide Seiten. Der kann Oboe spielen natürlich auch, aber der dirigiert und es ist ein sehr guter Wechsel, obwohl wir eigentlich beide aus dem Instrument kommen. Ich aus der Geige und er aus der Oboe. Ja.
François Lelieux, also Ihr Nachfolger bei der Kammerakademie Potsdam. Aber erstmal sind Sie noch da bis Ende der Saison 2024/25 sind Sie noch Chefdirigent der Kammerakademie. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken. Schönen Tag Ihnen.
Der Dirigent Antonello Manacorda auf Radio 3. Ganz neu auf dem Markt jetzt die wirklich ganz hervorragende Gesamtaufnahme der Beethoven-Sinfonien in dieser Besetzung. Jetzt vollständig in einer umfangreichen Box, inklusive der 9. von Beethoven natürlich. Und die wurde am 7. Mai 1824, also vor 200 Jahren, uraufgeführt.